Yassas und willkommen bei Folge 40 von Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. Mein Name ist Günther und es freut mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Eines der einschneidendsten Ereignisse der oströmischen Geschichte war die schnelle Expansion der Muslime im 7. Jahrhundert und der Verlust großer Gebiete, die jahrhundertelang zum Römerreich gehört und dieses mitgeprägt haben. Die Region Palästina mit seinen für das Christentum heiligen Städten, Syrien als kulturelles Zentrum sowie Ägypten, die Kornkammer des Reiches. Diese genannten Gebiete standen nun ab den 630er und 640er Jahren unter der Kontrolle des islamischen Kalifats. Und wie in vorangegangenen Folgen klar geworden sein dürfte, waren die Muslime über Jahrhunderte hinweg Nachbarn der Römer, mit denen man auf unterschiedlichen Ebenen, nicht zuletzt auf militärischer, interagieren musste. Mit der heutigen Folge möchte ich ein bisschen die Beziehungen zwischen dem Römerreich mit Sitz in Konstantinopel und dem muslimischen Kalifat beleuchten. Von der raschen Expansion im 7. Jahrhundert bis ins 10. Jahrhundert, also bis das Kalifat der Abbasiden langsam an Macht und Einfluss verlor und sich die islamische Welt immer mehr in Einzelstaaten zersplitterte. Der Fokus dieser Folge wird dabei weniger auf den militärischen Auseinandersetzungen liegen, von denen es viel zu viele gab, um sie sinnvoll in einer Episode unterzubringen. Vielmehr möchte ich einige Schlaglichter werfen auf die Beziehungen zueinander, im kulturellen, religiösen, intellektuellen und diplomatischen Bereich. Und wie gesagt, werden es nur einige Schlaglichter sein, denn das Thema ist zu umfangreich, um es an dieser Stelle erschöpfend zu betrachten. In der Zeit, über die wir heute sprechen, werden die Muslime bzw. wird das Kalifat vor allem mit einer Sprache in Verbindung gebracht, mit dem Arabischen, als Sprache des Koran und dann auch als Amtssprache. Doch Araber bzw. arabisch sprechende Personen gab es natürlich schon vor der Etablierung des Islam als Religion. Diese lebten in der Spätantike aus römischer Sicht an der Peripherie des Reiches, also jenseits der Grenzen, vor allem auf der arabischen Halbinsel, zum Teil auch innerhalb des Römerreichs, wie zum Beispiel auf dem Sinai. In den griechischen Quellen werden die Araber meist als Sarakini, als Sarazenen bezeichnet. Wahrscheinlich stammt das Wort vom arabischen Sharkiyun ab und bedeutet Menschen des Ostens. Aus Sicht der spätantiken Römer waren sie Nomaden aus dem Osten, die in Zelten in der Wüste lebten. Von ihrer Kultur her galten sie also als barbarisch. Daneben gab es noch seltener den Begriff Arabes, was unserem Begriff Araber entspricht. Wie auch bei anderen Barbarengruppen an den Randgebieten des Reiches gab es welche, mit denen man kooperierte. Hier sind zum Beispiel die Ghassaniden zu nennen, die Rom oft gegen die Perser unterstützt hatten und die auch zum Christentum konvertiert waren. Aber natürlich auch welche, mit denen man sich militärisch auseinandersetzen musste. So gab es schon vor dem Islam Überfälle von Sarazenen im syro-palästinischen Raum. Der Begriff Sarazene war also zunächst ein ethnischer Begriff, der sich dann nach der Islamisierung aber wandeln sollte. Auf diese und weitere Begrifflichkeiten werden wir später noch einmal zurückkommen. Die politische Einigung der Araber auf der arabischen Halbinsel unter Mohammed und seiner neuen Religion erfolgte in einer Zeit, in der das Römische Reich und die persischen Sassaniden einen langen und verlustreichen Krieg führten. Dieser Konflikt wird auch im Koran erwähnt, in der Sure 30, Ar-Rum, über die Römer. Es wird darin berichtet, dass die Römer von den Sassaniden besiegt worden sind, dass die Römer es aber schaffen werden, diese Niederlage rückgängig zu machen. Was dann auch passierte, weshalb man diese Passage als prophetische Aussage gedeutet hat. Muslimische Quellen berichten auch davon, dass der Prophet Mohammed Briefe an die großen Herrscher seiner Zeit ausgeschickt und sich in diesen als Botschafter Gottes offenbart habe. so sei auch ein Schreiben beim damaligen Kaiser Heraklius eingelangt. Laut diesen Quellen habe der römische Herrscher die Prophetenstellung des Mohammed anerkannt und er sei überzeugt gewesen, dass seine Anhänger Syrien und die angrenzenden Gebiete erobern werden. Falls so eine Kontaktaufnahme tatsächlich stattgefunden hat, dann hätte man in Konstantinopel bereits sehr früh Informationen über diese neue Religion gehabt. Die römischen Quellen schweigen allerdings über solche Kontakte, weshalb es sich wohl um eine spätere Erfindung handelt. Man kann aber festhalten, dass das Römische Reich für die frühen Muslime ein starker Bezugspunkt war. Es stand ihnen aufgrund des abrahamitisch-monotheistischen Christentums auch religiös näher als das andere angrenzende Großreich, nämlich das zoroastrische Sassanidenreich. Darüber hinaus fand das Römische Reich Eingang in die apokalyptische Tradition des Islam. So gab es Prophezeiungen, dass Konstantinopel bald an die Muslime falle, was das Kommen des Dajjal ankündigen werde, quasi das islamische Pendant zum Antichristen, was dann wiederum das Ende der Welt einläutet. Die ersten Überfälle auf römisches Gebiet durch die Anhänger des Propheten erfolgte in den 630er Jahren. Der damalige Patriarch von Jerusalem, ein gewisser Sophronius, beklagte sich in seiner Weihnachtspredigt im Jahr 634, dass er die Feier nicht in Bethlehem abhalten könne, denn die Geburtsstadt Jesu befinde sich in den Händen der Sarazenen. Doch lässt sich in dieser Rede noch Hoffnung erkennen, dass diese Situation bald vorübergehe. In den großen Städten der Region war man zunächst also noch sicher und glaubte nur an einen vorübergehenden Zustand. Anfang 637, also gut 2 Jahre später, war die Stimmung schon wesentlich schlechter, wie eine weitere Predigt des Sophronius zum Epiphaniefest deutlich macht. Dies war bereits nach der Schlacht am Jarmuk, in der die Römer vernichtend geschlagen worden waren. Es war kein Schutz mehr von der römischen Regierung zu erwarten, stattdessen zogen die Truppen aus der Region ab und formierten sich hinter dem Taurusgebirge in Anatolien neu. Die Kapitulation Jerusalems durch Patriarch Sophronius erfolgte wahrscheinlich im Februar 638. Er hatte noch in Erinnerung, wie die Stadt 24 Jahre zuvor gewaltsam an die Sassaniden gefallen war, und er hatte wohl auch Kunde davon, dass Damaskus bereits vor den Arabern kapituliert hatte. Der Deal mit dem muslimischen General war schließlich wie bei anderen christlichen Gemeinden der Region. Friedliche Kapitulation und Zahlung von Steuern im Gegenzug zur Unversehrtheit der Stadtbevölkerung und ihres Eigentums unter Garantie der freien Religionsausübung. Unklar bleibt, wie viel man zu jener Zeit in Jerusalem schon über die neue Religion wusste und auch über die Bedeutung dieser Stadt für die Muslime. Jerusalem gilt auch im Islam als der Ort, an dem das Opfer des Abraham stattgefunden hat. Von Jerusalem aus soll Mohammed in den Himmel aufgefahren sein. Und die Gebetsrichtung der Muslime, die Qibla, war ursprünglich Richtung Jerusalem gerichtet. Erst im 2. Jahr nach der Hijra wurde sie Richtung Kaaba in Mekka geändert. Interessanterweise findet der Islam als Religion in christlichen Quellen zunächst überhaupt keinen Niederschlag. Die Eroberungen galten als Überfälle von Barbaren, und solche waren ja schon länger bekannt. Entweder durch plündernde Beduinen in vorislamischer Zeit oder aber, wie sie im Weströmischen Reich oder auf der Balkanhalbinsel stattgefunden haben. Die Vorstellung, dass diese erobernden und plündernden Sarazenen irgendwelche frommen Absichten verfolgten, wäre für die lokale christliche Bevölkerung wohl etwas absurd gewesen. Ebenso interessant finde ich, dass aus dem 7. Jahrhundert so gut wie keine Märtyrergeschichten überliefert sind, also Geschichten über Christen, die für ihren Glauben gestorben sind, obwohl die muslimischen Eroberungen bestimmt nicht unblutig vonstatten gingen. Eine Ausnahme bildet die Erzählung über eine Garnison in Gaza, laut der 60 römische Soldaten das Martyrium gefunden haben, nachdem sie die Konversion zum Islam verweigert hatten. Mit der neuen Religion des Islam beschäftigten sich die oströmischen Autoren oder auch christliche Autoren, die sich nun im Kalifat befanden, zunächst nicht. Der Verlust der eingangs genannten Gebiete an die Barbaren wurde lediglich als Strafe Gottes und als Prüfung des eigenen Glaubens gedeutet. Aber wir müssen auch bedenken, dass wir uns hier im sogenannten dunklen Zeitalter befinden, in dem es um oströmische Schriftquellen generell schlecht bestellt ist. Nach einem Bürgerkrieg innerhalb des Kalifats von 656 bis 661 übernahm ein gewisser Muawiyah die Macht, der die Dynastie der Umayyaden begründete, und er wählte Damaskus als neue Hauptstadt aus. Damit verschob sich der machtpolitische Schwerpunkt von Mekka und Medina in den wesentlich wohlhabenderen und dichter besiedelten syrischen Raum. Und Muawiyah reagierte über eine mehrheitlich römisch-christlich geprägte Bevölkerung, während zu jener Zeit lediglich die Machtelite aus arabischsprachigen Muslimen bestand. Durch die Verlegung des Schwerpunkts in den syrischen Raum veränderte sich langsam die Struktur des Kalifats. Es wurde die römische Wirtschaft und Administration von den neuen Machthabern übernommen. Die Infrastruktur blieb bestehen und auch Griechisch als Verwaltungssprache wurde weiterhin verwendet. Auch wurden in den lokalen Prägeanstalten wie in Antiochia und Alexandria weiterhin römische Gold- und Kupfermünzen imitiert, mit dem Abbild des Kaisers und mit christlichem Bildprogramm. Denn das waren die Münzen, an die die Bevölkerung gewöhnt war und die von ihr akzeptiert wurden. Angeblich lehnte Kaiser Justinian II. Anfang der 690er Jahre eine Zahlung des Kalifen ab, weil die angebotenen Münzen ein neuartiges Bildprogramm ohne Kreuz aufwiesen. Die römische Spätantike fand in umayyadischer Zeit auch in Architektur und Kunst eine Fortsetzung, wenn man sich den Baustil und das Material ansieht, wie etwa die Verwendung von Mosaiken. Oder zum Beispiel die Darstellung von Weinreben als dekoratives Element, das ursprünglich mit dem Gott Dionysos in Verbindung stand und das sich weiterhin großer Beliebtheit erfreute. Der Felsendom in Jerusalem, der bereits Ende des 7. Jahrhunderts errichtet worden ist und die umayyadische Kontrolle über die heiligen Stätten in Jerusalem demonstrieren soll, nimmt Anleihen am römischen Baustil und er hatte ursprünglich als Dekoration Pflanzendarstellungen aus Glasmosaiken. Die Umayyaden-Moschee in Damaskus entstand Anfang des 8. Jahrhunderts, in dem eine römische Basilika in eine Moschee umgewandelt wurde. Dabei blieben die Außenmauern erhalten, mitsamt den Ornamenten und griechischen Inschriften. Laut dem oströmischen Geschichtsschreiber Theophanes lieferte Kaiser Justinian II. Sogar Säulen, als Kalif Abd al-Malik die neue Kaaba in Mekka und die sie umgebende Moschee erneuerte. Eine schrittweise Abkehr vom römisch-christlichen im Kalifat erfolgte auf der administrativen Ebene erst um das Jahr 700. Das Griechische als Verwaltungssprache wurde langsam durch das Arabische ersetzt und auch die Münzen wurden schrittweise umgestellt. Zunächst blieben sie bilingual, also zweisprachig griechisch-arabisch. Unter Abd al-Malik war dann der Kalif statt dem Kaiser zu sehen, nun ohne Kreuz und nur noch mit arabischer Umschrift. Schließlich verschwanden menschliche Abbildungen gänzlich aus der islamischen Münzprägung. Und man führte zusätzlich Silbermünzen ein, die in Ostrom unüblich waren. Wie ihr vielleicht noch aus früheren Episoden in Erinnerung habt, war die römische Spätantike geprägt von innerchristlichen theologischen Auseinandersetzungen, insbesondere um die Natur Christi. Trotz vieler Konzile und staatlichen Drucks gelang es nicht, die Christen des Reiches unter einer Lehre zu vereinen. insbesondere die Miaphysiten im Nahen Osten und in Ägypten und die Nestorianer in Syrien weigerten sich, sich dem Dogma der von Konstantinopel dominierten Reichskirche zu unterwerfen. Und diese Gruppen konnten sich deswegen wohl schneller mit der neuen Ordnung anfreunden, denn die muslimischen Herrscher scherten sich im Gegensatz zu Konstantinopel sehr wenig um die innerchristlichen Zwistigkeiten und sie gaben den Konfessionen die gleichen Rechte. So konnten sie nun eine von den Römern unabhängige Identität entwickeln. Aber es gab in der Region natürlich auch weiterhin Christen, die der sogenannten orthodoxen Kirche die Treue hielten und mit Konstantinopel in Kontakt blieben. Die lokalen Sprachen der Region wurden von den christlichen Gemeinden auch innerhalb des Kalifats weiterverwendet, also das Griechische, Aramäische, Syrische, Koptische oder das Armenische. Erst langsam setzte sich das Arabische bei ihnen als Umgangssprache durch, während die anderen Sprachen zum Teil bis heute noch in der Liturgie Verwendung finden. Die Produktion von christlich-religiösen Texten hielt nach der muslimischen Expansion ebenso weiter an, wie die Schriften des Johannes von Damaskus, der im 8. Jahrhundert im Kloster Marsaba bei Jerusalem lebte und ein glühender Verfechter der Ikonenverehrung war, als im Oströmischen Reich der Bilderstreit tobte, um nur ein Beispiel zu nennen. Erst mit der Zeit wurden im Kalifat Restriktionen für die christlichen Gemeinden eingeführt, wie zum Beispiel für den Bau von Kirchen. Und gegen Ende des 9. Jahrhunderts kam es dann vermehrt zu Konversionen zum Islam, wodurch die christliche Population allmählich schrumpfte, aber nie ausstarb. Die konfessionelle Vielfalt unter den Christen ist in der Region bis zum heutigen Tage erhalten geblieben. Wie am Anfang der Folge angekündigt, möchte ich nochmals auf die Begrifflichkeiten für Muslime in griechisch-oströmischen Quellen eingehen. Wie erwähnt, war Sarazene die häufigste Bezeichnung, doch änderte sie sich von einem eher ethnisch konnotierten Begriff zu einem religiösen. Daneben gab es noch zwei weitere verbreitete Begriffe, nämlich Agharini bzw. Hagarena sowie Ismailitis bzw. Ismailiten. Wer das Buch Genesis des Alten Testaments gelesen hat, der kennt die Geschichte von Abraham und Sarah und dass diese lange Zeit keine Kinder bekommen konnten. Darum zeugte dann Abraham mit Hagar, der Magd der Sarah, einen Sohn namens Ismael. Als Abrahams Frau Sarah dann doch noch schwanger wurde und den Isaak gebar, ließ sie die Magd Hagar und den jungen Ismael vertreiben. Daraus wurde abgeleitet, dass die Muslime von Ismael abstammten und sie wurden von den Oströmern folglich als Hagarener oder Ismaeliten bezeichnet. Sie galten als die illegitimen Nachfahren des Abraham, die außerhalb des Bundes des Alten Testaments standen. Laut islamischer Tradition hingegen war Hagar die zweite Ehefrau des Abraham, also keine Sklavin. Abraham habe Hagar und Ismael persönlich nach Mekka begleitet, wo dieser dann der Stammvater der Araber wurde. Alle drei Begriffe, Sarazenen, Hagarener und Ismaeliten, waren eher abwertend gemeint und standen für das bundlose Volk. Die oströmischen Autoren wären aber keine Oströmer, wenn sie sich nicht auch noch beim antiken Geschichtsschreiber Herodot bedient hätten. Insbesondere nach Verlegung der Kalifenhauptstadt nach Bagdad zur Mitte des 8. Jahrhunderts wurden auch antikisierende Bezeichnungen für die Muslime verwendet, wie Assyrer, Achämeniden oder Perser. Über die militärischen Auseinandersetzungen zwischen dem Kalifat und dem Römerreich haben wir ja schon in den vergangenen Folgen viel gesprochen. Diese muslimischen Überfälle auf römisches Gebiet erfolgten fast jährlich in den Sommermonaten, zu Land in Anatolien, aber auch über das Meer. Getrieben bzw. legitimiert wurden sie, neben der Beute, von den apokalyptischen Vorstellungen, dass die Endzeit beginne, wenn das Römerreich erobert sei. aber auch auf der christlichen Seite, für die die arabisch-muslimische Eroberung ein Schock war, gab es solche prophetischen Vorstellungen. So zum Beispiel die Apokalypse des Pseudo-Methodios von Edessa aus dem späten 7. Jahrhundert. Sie berichtet von einem christlichen Endzeitkaiser, der kommen werde, um das Land von den Sarazenen zu befreien. Erst die arabische Belagerung Konstantinopels 717-718 brachte eine Abkehr von dem Ziel, das Römerreich zur Gänze zu zerstören und damit den jüngsten Tag herbeizuführen. Diese Belagerung war nämlich katastrophal gescheitert, nachdem die Sarazenen einen ungewöhnlich harten Winter ausharren mussten und die Bulgaren auf Seiten der Römer eingegriffen hatten. Im Nachgang dieser Belagerung wurde übrigens die erste Moschee in Konstantinopel eingerichtet, um den muslimischen Kriegsgefangenen einen Ort für das Gebet zur Verfügung zu stellen. Aber es waren bestimmt nicht die ersten Muslime, die die Hauptstadt der Römer betreten hatten. Auch wenn in den Quellen nicht explizit erwähnt, ist es wahrscheinlich, dass schon in den 100 Jahren zuvor muslimische Diplomaten, Kriegsgefangene oder Händler ihren Weg an den Bosporus gefunden haben. Man muss nämlich bedenken, dass die damaligen Grenzen nie ganz undurchlässig waren, so waren auch im kleinen Rahmen etwa Seehandel oder Pilgerreisen möglich. Die arabische Belagerung Konstantinopels von 717-718 stellte also eine Zäsur dar, doch wie wir wissen, bedeutete sie keineswegs ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen. Das griechische Feuer, das die Römer in Seeschlachten gegen die Sarazenen eingesetzt haben, soll übrigens von einem gewissen Kallinikos von Iliupolis erfunden worden sein, der als griechischsprachiger Christ in den 660er oder 670er Jahren aus dem heutigen Libanon nach Konstantinopel geflohen ist. Größere Veränderungen innerhalb des Kalifats, die auch Ostrom betrafen, fanden in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts statt, nachdem die Dynastie der Abbasiden die Macht übernommen hatte. Einerseits verlegten sie die Residenzstadt von Damaskus in das neu erbaute Bagdad, nahe der alten sassanidischen Hauptstadt Ktesiphon. Das Zentrum des Kalifats verschob sich nun also Richtung Osten und somit weg von den Römern. Andererseits ordneten die Abbasiden das Grenzgebiet zum Römischen Reich neu. Sie wollten sich nämlich von ihren Vorgängern, den Umayyaden, absetzen, auch im Hinblick auf ihre Hingabe zum Dschihad. Kalif Harun ar-Rashid, der bereits als Jugendlicher gegen die Römer in den Kampf gezogen war, ließ direkt an der Grenze Befestigungsanlagen einrichten, die er zu einer Provinz zusammenfasste. Auf der einen Seite wurden Freiwillige ermuntert, in den durch religiöse Frömmigkeit aufgeladenen Kampf gegen die Christen in Anatolien zu ziehen, bei dem neben der materiellen Bereicherung auch Prestige und göttliche Belohnung lockte. Der ursprünglich vom Staat betriebene Krieg gegen die Römer wurde also auf eine persönlichere Ebene verlegt. Auf der anderen Seite wollte der Kalif mit der Einrichtung der Grenzprovinz sicherstellen, dass dort in der Region kein autonomes Machtzentrum entstehen konnte, das seine Herrschaftsautorität in Frage stellte. Aber noch eine andere Entwicklung hängt mit der Machtübernahme der Abbasiden im 8. Jahrhundert zusammen. In den nahöstlichen, ehemals römischen Gebieten waren noch viele alte Schriften vorhanden, und die Abbasiden förderten das, was in der Forschung als Greek-Arabic Translation Movement genannt wird. Mit Hilfe christlicher Übersetzer wurden so innerhalb weniger Jahrzehnte antike Schriften vom Griechischen ins Arabische übertragen, zum Beispiel die Schriften des Mathematikers Euklid, des Geographen Ptolemäus oder des Philosophen Aristoteles. Man war in Bagdad sogar stolz darauf, die Bewahrer bzw. Erben dieser großen Denker zu sein, und man war der Auffassung, dass die zeitgenössischen Römer, die Ar-Rum, nichts mehr mit den antiken Griechen, den Al-Yunan, zu tun hätten. Nach abbasidischer Ansicht habe das Christentum die Römer feindselig gemacht gegenüber den wissenschaftlichen und philosophischen Werken der alten Griechen. Es wurde auch die Behauptung aufgestellt, dass Kaiser Leon III. Eine Bibliothek in Konstantinopel niederbrennen habe lassen. Die Abbasiden können also als philhellenisch, aber gleichzeitig als antirömisch bezeichnet werden. Die Oströmer galten in ihren Augen als rückständig, während sie für die Umayyaden in ideologischer Hinsicht noch ein ernstzunehmender Gegner im Kampf um die Weltherrschaft waren. Es gibt zwar keine Hinweise darauf, dass die Oströmer absichtlich alte heidnische Schriften zerstört haben, jedoch machten sie auch selber eine Unterscheidung zwischen den zeitgenössischen christlichen Römern und den antiken paganen Hellenen, wobei der Begriff Hellene durchaus abwertend gemeint war. Und die Beschäftigung mit manchen antiken Wissenschaften war im Ostrom des 9. Jahrhunderts nicht unumstritten, und man konnte in Häresieverdacht geraten. Trotz der militärischen Auseinandersetzungen beobachtete man in Ostrom spätestens ab dem 9. Jahrhundert die kulturellen Entwicklungen und Fähigkeiten des Kalifats etwas genauer, und es kam nun zu einem intensiveren, regelmäßigen diplomatischen Austausch zwischen dem Kaiserhof in Konstantinopel und dem Kalifenhof. Dabei wurden nicht nur praktische Angelegenheiten besprochen, wie etwa der Austausch von Gefangenen. Die beiden Seiten nutzten die Gelegenheit auch, um die eigene, vermeintliche kulturelle Überlegenheit über den anderen zu demonstrieren. Im Jahr 830 wurde zum Beispiel Johannes Grammatikos, einer der größten Gelehrten jener Zeit und späterer Patriarch, zum Kalifenhof geschickt. Kaiser Theophilos hatte ihm wertvolle Geschenke mitgegeben, um dort Eindruck zu schinden. Johannes Grammatikos brachte von seiner Reise im Gegenzug nicht nur wertvolle Gaben des Kalifen mit, sondern auch die Beschreibung eines abbasidischen Palastes, den der Kaiser außerhalb von Konstantinopel nachbauen ließ. Als im Jahr 917 römische Gesandte nach Bagdad reisten, mussten sie angeblich 2 Monate vor der Stadt warten, damit die Paläste vorbereitet werden konnte, was angeblich 30.000 Dinar kostete. Die Räume wurden extra dekoriert, zum Beispiel mit bestickten Wandteppichen. Es gab dann für die römische Abordnung eine Führung durch den Kalifenpalast, durch die großen Ställe, durch den Zoo, in dem unter anderem Elefanten wohnten, durch einen Park mit angelegtem See, mit silbernen Bäumen und goldenen Blättern, sowie künstlichen, singenden Vögeln. Letzteres erinnert an die mechanischen Einrichtungen im Kaiserpalast von Konstantinopel, mit denen die römischen Herrscher ihre Gäste beeindrucken wollten. Aber die Geschenke, die bei solchen Gelegenheiten ausgetauscht wurden, waren nicht nur Luxusgüter. So waren gleichsam alte griechische Handschriften wissenschaftlichen Inhalts bei den arabischen Herrschern hochbegehrt, und Kalif al-Ma'mun bat den Kaiser sogar schriftlich um derartige Manuskripte. Auffallend ist, dass solche in den Quellen überlieferte Gesandtschaften meist von Gelehrten begleitet wurden, so dass man sich vor Ort auch auf religiöser und intellektueller Ebene austauschen bzw. messen konnte. So haben die Araber die Römer sogar dazu aufgerufen, solche gebildete Personen mitzuschicken. Angeblich soll so auch Konstantin Kyrill, der spätere Slawenmissionar, in die Kalifenstadt entsandt worden sein, um dort religiöse Debatten zu führen. Er habe demnach den Auftrag gehabt, vor Ort der islamischen Kritik an der Dreifaltigkeit zu entgegnen, dem Hauptkritikpunkt der Muslime am Christentum, das sie wegen dieses Dogmas nicht als monotheistisch anerkennen konnten. In einem kleinen Handbuch über oströmische Diplomatie aus dem 10. Jahrhundert wurde festgehalten, dass ein römischer Diplomat integer, fromm und gelehrsam sein müsse. So waren neben den beiden genannten Beispielen auch der Gelehrte und spätere Patriarch Photios Gesandter bei den Arabern, der in diesem Podcast ja schon des Öfteren erwähnt worden ist. Über Leon, den Mathematiker, der im 9. Jahrhundert gelebt hat, wird berichtet, dass er beinahe vom Kalifen Al-Mu'tasim abgeworben worden sei. Leon der Mathematiker war nämlich, neben der Mathematik, auch gebildet in Philosophie, Literatur, Philologie und Astrologie. Als Kaiser Theophilos von dem Angebot erfuhr, soll er alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um Leon in Konstantinopel zu halten, da er nicht wollte, dass dessen Wissen an die Muslime ging. Schließlich wurde Leon der Mathematiker zum Leiter einer neuen kaiserlichen Schule im Arnavra-Palast in Konstantinopel bestellt. Es hat also irgendwann einen Wandel gegeben, mit dem Ergebnis, dass das Abbasiden-Kalifat von den Römern als wissenschaftlich versierte Zivilisation gesehen wurde. Natürlich mit der Einschränkung, dass vieles von dem Wissen ursprünglich von den Griechen stammte, wie man in Konstantinopel betonte. Während die Umayyaden also noch stark auf den römischen Strukturen und der römischen Kultur aufgebaut haben, erfolgte der Kulturtransfer nun auch in die andere Richtung. Patriarch Nikolaos Mystikos schrieb im frühen 10. Jahrhundert sogar einen Brief an den Kalifen, der damit beginnt, dass es zwei Reiche gebe, das der Sarazenen und das der Römer, die die gesamte Welt beherrschen und erleuchten, wie die zwei größten Himmelskörper. Wenngleich es sich um diplomatische Rhetorik handelt, so ist es schon sehr weit entfernt von dem Bild der barbarischen Zeltbewohner der früheren Jahrhunderte. Obwohl man in Ostrom die kulturelle Höhe des muslimischen Abbasidenreichs nun anerkennen konnte, so galt das nicht für den Islam als Religion. Das 9. Jahrhundert war nämlich eine Zeit, in der eine Reihe an polemischen, anti-islamischen Schriften entstanden und es wurde eine Wort-für-Wort-Übersetzung des Koran ins Griechische angefertigt, mit ungenauen und missverständlichen Übertragungen, die Raum für Missinterpretationen boten. Diese anti-islamischen Polemiken wirken sehr uninformiert über die tatsächlichen Glaubenssätze des Islam und beurteilen den Koran als Ergebnis der Träumereien Mohammeds. Als Beispiel: Es gibt im Koran das Adjektiv für Gott Samad, das wohl so etwas wie unteilbar bedeutet, im übertragenen Sinne ewig, unvergänglich. Die römischen Polemiker machten daraus im Griechischen Sphiropiktos, gehämmert, geschmiedet, oder Olosphiros, ganz gehämmert, massiv. Der islamische Gott wird also zu etwas Massivem, Leblosen erklärt, zu etwas Materiellem und die Muslime somit zu einer Art Götzenanbeter. Solche Polemiken prägten den oströmischen Umgang mit dieser Religion für die kommenden Jahrhunderte. Und es ist recht eindeutig, dass sie eher für die interne römische Leserschaft verfasst worden sind. Denn für die Überzeugungsarbeit im Zuge einer christlichen Missionierung wären sie wohl eher nicht geeignet gewesen. Und Religionsübertritt ist ein gutes Stichwort, denn Konversionen, egal in welche Richtung, waren ein gängiges Phänomen, wie wir schon in der Folge 36 zu Vigenis Akritis gesehen haben. So mussten sich auch die Theologen mit diesem Thema auseinandersetzen. Vom Patriarch Methodios aus dem 9. Jahrhundert ist eine Schrift überliefert, die klärt, wie mit Personen umzugehen ist, die vom christlichen Glauben abgefallen sind, aber wieder zu ihm zurückkehren wollten. Er unterscheidet hier drei Kategorien. Erstens Kinder, die gefangen genommen worden sind und aus Furcht, Naivität oder Unwissen ihren Glauben aufgegeben haben. Zweitens Personen, die durch Folter ihrem christlichen Glauben abgeschworen haben. Und drittens Personen, die aus freien Stücken konvertiert sind. Patriarch Methodios legte für die drei Kategorien unterschiedlich lange und aufwendige Prozeduren fest, die zum Beispiel Gebete und Fasten beinhalten, bevor die Betroffenen wieder in den Kreis der Kirche aufgenommen werden konnten. Die letzte Kategorie, also diejenigen, die aus freien Stücken den christlichen Glauben abgelegt hatten, konnten ebenfalls wieder integriert werden, doch blieb ihnen die Kommunion verwehrt, bis kurz vor ihrem Tod. Eine weitere Schrift, die sich mit Konversion zum Christentum beschäftigt, wird Nikitas Choniatis zugeschrieben, der um das Jahr 1200 gelebt hat. Möglicherweise sind die Grundzüge des Textes aber wesentlich älter. Laut diesem musste der Konvertit zunächst seinem alten islamischen Glauben und dessen Praktiken abschwören und diesen verfluchen. Die dabei angewandte Formel ist von der schon erwähnten missverständlichen griechischen Übersetzung des Koran beeinflusst. Nach dieser Abschwörung vom alten Glauben folgte dann das Bekenntnis zum Christentum. Insgesamt ist die rituelle Konversion eine mehrwöchige Prozedur und besteht aus Fasten, Lernen des Gebets und des Glaubensbekenntnisses, Unterweisung in den christlichen Glaubenssätzen und Praktiken und schließlich Taufe und Chrismation. Chrismation, auch Myronsalbung genannt, ist eines der sieben Sakramente in der Orthodoxie und entspricht der katholischen Firmung. Zum Abschluss möchte ich euch noch eine etwas skurrile Geschichte aus dem Bereich der Hagiographie erzählen, die uns Georgios Akropolitis, ein Geschichtsschreiber des 13. Jahrhunderts, überliefert hat. Diese nennt sich Periaiou Varvarou, über den heiligen Varvaros bzw. über den barbarischen Heiligen. Diese Geschichte berichtet von einem Mann, dessen tatsächlicher Name nicht überliefert, sondern der nur Varvaros, der Barbar, genannt wird. Er soll im 9. Jahrhundert gelebt und aus dem Land Varvaria gestammt haben, also aus dem Barbarenland. Damit war wohl Nordafrika gemeint. Varvaros war Muslim und Mitglied der sarazenischen Streitkräfte, und mit diesen kam er nach Nikopolis im heutigen Nordwestgriechenland. Die geplante Eroberung der Stadt scheiterte allerdings. Varvaros überlebte die Kämpfe und versteckte sich daraufhin in einem nahegelegenen Weinberg. Von dort aus terrorisierte und tötete er die lokalen Bauersleute. Eines Tages folgte Varvaros einem Priester in eine Kapelle, der dort die Liturgie durchführen wollte. Da hatte er eine Vision. Er konvertierte zum Christentum und ließ sich von eben diesem Priester namens Johannes taufen. Von diesem Priester Johannes verlangte er, dass er ihm Ketten um den Hals und die Hände legte, als Buße für seine Verbrechen. Und in diesem Zustand verbrachte Varvaros ein streng asketisches Leben über 3 Jahre lang, wobei er dabei wie ein Tier auf allen Vieren herumlief. Eines Tages, zu fortgeschrittener Stunde, wurden Jäger auf ihn aufmerksam, die ihn für ein wildes Tier hielten, und sie töteten ihn. Der Priester Johannes klärte sie über seine Identität auf, und die Jäger wollten den Varvaros zurück in ihre Stadt Nikopolis mitnehmen, wo er als Schutzpatron verehrt werden sollte. Sein Körper verschwand allerdings auf wundersame Weise im Boden. Und an dieser Stelle wird seit jenem Tag ein süßer Myrrheduft verströmt. Der wahre Name dieses Mannes wurde nie bekannt. Er fand aber Eingang in die offiziellen Heiligenbücher als Aios Varvaros Omirovlitis, als der heilige Barbar, der Duftverströmende. Solche und so ähnliche Geschichten gab es zu unterschiedlichen Zeiten. Und obwohl sie skurril ist, beinhaltet sie ein paar interessante Aspekte. Zunächst wirft sie ein seltenes Schlaglicht auf das Leben in der Provinz, wo man mit sarazenischen Angriffen rechnen musste. Sie zeigt, wie stark der Glaube an die Kraft der Eucharistie war, dass sie beim Protagonisten eine Vision auslöste, die ihn zur Konversion veranlasste. Und darüber hinaus zeigt die Geschichte, dass es für die Römer möglich war, jemanden als Heiligen zu akzeptieren, der zuvor ein Ungläubiger und Feind war. Auch dies aus römischer Sicht ein Zeichen für die Wirkmacht des Christentums. Und damit möchte ich die heutige Folge beenden. Ich hoffe, euch hat dieser Ausflug in die Beziehungen zwischen dem Oströmischen Reich und der Welt des Islam gefallen. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann endlich wieder mit der makedonischen Dynastie in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts. Zum Abschluss geht noch ein großes Dankeschön an alle, die diesen Podcast in letzter Zeit via kofi.com unterstützt haben. An Alexander, Philipp, Anke, Krutor, Sigrun, Panayotis, Lisa, Achim sowie an einen anonymen Spender oder eine anonyme Spenderin. In diesem Sinne sage ich Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.